Amen. Liebe Gemeinde, die Reformation beginnt mit Martin Luther, einem Mönch, der von Ängsten getrieben war, von Ängsten vor Gott. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott, hat Martin Luther gefragt. Die Menschen, die Gott lieben, werden errettet, das hatte er gelernt. Aber er konnte Gott nicht lieben, denn er fürchtete, dass er selber nicht errettet sein würde. Wie könnte er Gott lieben, der ihn möglicherweise verdammt? Ein Teufelskreis. Weil Martin Luther fürchtete, verdammt zu sein, konnte er Gott nicht lieben. Und weil er merkte, dass er Gott nicht lieben konnte, war er umso überzeugter, von Gott verdammt zu sein. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Alle seine frommen Bemühungen liefen ins Leere. Wie verzweifelt muss Martin Luther gewesen sein? Das ist eine Verzweiflung, die Menschen verstehen können, die viele Menschen auch teilen. Was, wenn selbst Gottes Gnade nicht ausreicht, um mich zu erretten? Was, wenn es an mir liegt, dass Gott mich nicht erretten kann? An der Schwere meiner Sünde, daran, dass ich daran nichts ändern kann, dass ich damit nicht weiterkomme. Mich nicht. Die aufmerksame Bibellese half Martin Luther aus seinem Dilemma. Sie eröffnete ihm die befreiende Erkenntnis davon, wie groß und wie umfassend Gottes Gnade ist. Einer der Texte, die Martin Luther geholfen haben, steht im dritten Kapitel des Römerbriefes. Ein anspruchsvoller Text, mit dem viele Leserinnen und Leser in der Gegenwart Probleme haben. Ein schwieriger Text. Aber Martin Luther hat erfahren, dass ihn diese Worte frei machen. Ich lese aus Römer 3 ab Vers 22. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen. Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben erhalten wir Anteil daran. So hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Der Brief des Paulus an die Römer ist für Menschen heute keine leichte Kost. Auch mit einiger Vorbildung muss ich die Verse und die Kapitel des Römerbriefes immer und immer wieder lesen, um dem auf die Spur zu kommen. Was meint Paulus eigentlich? Es sind Worte des jüdisch-christlichen Theologen Paulus vor fast 2000 Jahren. Er schreibt sie an Menschen seiner Zeit, mit Themen ihrer Zeit. Das ist eine Sprache und eine Gedankenwelt, die uns fremd ist. Es geht um die Frage, müssen Menschen, die an Christus glauben und ihm folgen wollen, auch Juden werden und das jüdische Gesetz befolgen, damit sie dazugehören können? Denn Jesus Christus war ja auch Jude. Für die einen steht die Freiheit auf dem Spiel. Manche jüdischen Ordnungen waren für sie schlicht nicht nachvollziehbar. Die Beschneidung, bestimmte Feiertage, Speise- und Reinheitsvorschriften. Und für die anderen steht Gottes Treue auf dem Spiel. Wenn Gott diese Ordnung doch gegeben hat und sie Jahrhunderte galten, warum sollten sie jetzt nicht mehr gelten? Diese Frage beschäftigt uns so heute nicht mehr. Wir merken, diese Worte sind nicht direkt an uns geschrieben. Sie sind unserer Lebens- und unserer Gedankenwelt fremd. Das ist nicht unsere Sprache. Und da ist es verständlich, wenn wir es schwer mit solchen Worten haben. Und doch meine ich, es lohnt sich, wenn wir uns mit diesen Versen beschäftigen. Denn das, wofür Paulus sich stark macht, das hat für uns bis heute sehr wohl Bedeutung. Martin Luther hat gerade in diesen Versen Freiheit gefunden und ihn trennten ja auch immerhin 1500 Jahre von Paulus. Und da ist noch etwas, was an diesen Versen Mühe macht. Hier ist vom Blut Christi die Rede, davon, dass Gott Christus durch sein Blut als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt hat. Ein blutiges Opfer, das versöhnen soll? Kann man sich das vorstellen? Wir singen als Gemeinde nicht so gerne die Lieder, in denen viel vom Blut Christi die Rede ist. Zu schnell wecken solche Texte auch die Vorstellung, dass Gott so ein blutiges Opfer brauchte, damit seinem Zorn irgendwie genug getan ist. Was ist das für ein Gott, der ein Menschenopfer braucht, um vergeben zu können? Ist es nicht genau andersrum? Kann Gott denn das gut finden, wenn Menschen geopfert werden? Würde ihn das nicht sogar noch zorniger machen? Und so ist es auch nicht. Die biblische Vorstellung ist eine andere. Gott brauchte dieses Opfer nicht, um sich mit uns versöhnen zu können. Wäre Christus sonst bereit gewesen, sein Leben für uns zu lassen, wenn er nicht schon versöhnt mit uns wäre? Hätte er das getan, wenn er noch mit uns im Clinch gelegen hätte? Gott brauchte den Tod Jesu nicht, um mit uns versöhnt zu sein. Und doch hat Jesus Christus das getan. Er hat sein Leben für uns gegeben. Paulus schreibt, darin stellt Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis. Genau mit diesem Begriff Gerechtigkeit Gottes, damit hat Martin Luther sich lange herumgeschlagen. Gottes Gerechtigkeit zu verstehen, das hat ihm Mühe gemacht. Luther dachte, er müsste erst Gottes Gerechtigkeit entsprechen, damit Gott ihn erlösen kann. Das hat ihn in die Verzweiflung getrieben. Wenn er Gerechtigkeit Gottes gehört hat, dann hat er an Gericht Gottes gedacht. Dann hat er an Gottes Zorn über die Sünde der Welt gedacht und an Gottes Zorn darüber, dass er in seinem Herzen Gott nicht lieben kann. Und dann hat Martin Luther es auf einmal verstanden, durch die Bibellese. Gottes Gerechtigkeit ist ja ganz anders. Gottes Gerechtigkeit kommt uns zugute. Dass Gott sich uns gnädig zuwendet, darin zeigt sich seine Gerechtigkeit. Und als er das verstand, so schreibt er, da fühlte er sich neugeboren. Er fühlte sich, als wäre er durch die geöffneten Pforten ins Paradies eingetreten. Gerne redet Martin Luther vom fröhlichen Wechsel. Da findet ein Wechsel statt, der uns zugute kommt. Christus beugt sich in seinem Tod unter die Last der Sünde. Ihn treffen Leid und Tod. Er trägt die Strafe für unsere Schuld. Und uns rechnet Gott Christi Gerechtigkeit an. Wenn Gott uns anschaut, dann stehen wir makellos da mit weißer Weste. Bei diesem Wechsel kommen wir ganz schön gut weg. Von da an hat Luther mit Freude als Theologe den Römerbrief gelehrt. Er war der Meinung, jeder sollte ihn aufmerksam lesen, auch wenn er noch so schwierig ist. Dieser Brief ist es einfach wert, dass jeder ihn liest und studiert. Denn diese Erkenntnis, die war für ihn so befreiend. Schauen wir uns diesen Wechsel mal genauer an. Jesus Christus trägt unsere Schuld. Gott wird Mensch, um uns zur Seite zu treten. Er will uns mit der Sünde nicht allein lassen. Das ist mir lange Zeit schwer gefallen, von Sünde zu reden. Die allermeisten Menschen sind doch so nett und freundlich. Wir wollen das Gute. Und wir tun doch auch viel Gutes. So ist es doch. Natürlich nicht alles gelingt und manche Unfreundlichkeit, manches böse Wort, manche Hinterhältigkeit, das ist mir schon bewusst. Aber sind wir deshalb im Kern schlechte Menschen? Mir sind die Bilder aus Valencia der letzten Tage vor Augen, wo die Menschen zur Hilfe kommen, um den Leuten, die da in der Flut ihr Hab und Gut verloren haben, um sie da zu unterstützen, mit aufzuräumen. Die bringen ihre Besen mit, ihre Werkzeuge, weil sie gerne helfen wollen. So schlecht sind wir Menschen doch gar nicht. Und wir kennen solche Bilder ja auch aus dem Ahrtal hier in Deutschland. Da sind so viele Leute zur Hilfe gekommen, dass es erst gar nicht gelungen ist, die ehrenamtliche Hilfe zu koordinieren. Es waren zu viele Leute, die helfen wollten. Aber es kommt zu diesen Katastrophen und das immer mehr. Und wir wissen mittlerweile, dafür sind wir Menschen auch verantwortlich. Der Ernst der Klimakatastrophe ist mittlerweile bekannt. Ich denke zum Beispiel an das, was Karin Schwarz uns immer wieder erzählt, wenn sie aus Malawi berichtet. Im Südosten Afrikas wechseln sich Dürrezeiten und Unwetter ab. Normale Regenfälle sind nicht mehr die Regel, wie man sie so von früher kannte. Und deshalb hungern Menschen, weil unter diesen Bedingungen es so schwer ist, Landwirtschaft zu treiben. Diese Zusammenhänge sind bekannt und eigentlich ist natürlich auch weltweit der Wille da. Wir möchten daran ja etwas ändern. Und trotzdem nimmt der CO2-Ausstoß weiter zu. Es ist, als ob da irgendeine unsichtbare Macht wäre, die die Menschheit in diese Katastrophe treibt. Um die Jahrtausendwende hat die Menschheit erstaunliche Fortschritte im Kampf gegen Hunger und Armut gemacht. Die UN haben sich Nachhaltigkeitsziele gesetzt und sie mit Nachdruck verfolgt. Und auf einmal schien es möglich, Hunger in der Welt abzuschaffen. In den letzten Jahren machen wir wieder Rückschritte. Niemand hat sich dafür entschieden, niemand findet das gut, aber wir machen wieder Rückschritte. Wir waren so voller Hoffnung und jetzt geht es rückwärts, als wäre da irgendeine unsichtbare Macht im Spiel. Ich rede nochmal von der Corona-Krise, denn wir sind damit noch nicht fertig. In dieser Zeit haben Menschen sich entzweit. Der Riss geht durch Familien, durch Freundschaften, durch Gemeinden, quer durch die Gesellschaft. Und obwohl das jetzt einige Jahre her ist, es ist so schwer, das aufzuarbeiten, darüber zu sprechen, sich anzunähern. Es gelingt nicht, an alte Freundschaften anzuknüpfen, Wunden verheilen zu lassen und wieder zu Vertrauen zu finden. Ich weiß, wovon ich spreche. Es ist erstaunlich und erschreckend, welche Macht das hat. Menschen geraten in Streit, belächeln einander, fällen unbarmherzige Urteile übereinander oder verteufeln sich gegenseitig. Niemand will das. Das findet keiner gut und trotzdem geschieht das immer wieder. Wir wollen das Gute und wir tun auch viel Gutes, das ist gar keine Frage. Aber ich weiß leider, ich bin selber ein Teil von dem Bösen, von dem Schlechten, das geschieht. Ich gehöre dazu. Alle sind schuldig geworden, schreibt Paulus und ich kann ihm dann nicht einmal widersprechen. Ich gehöre dazu. Die Sünde hat Macht, sie zerstört, entzweit, knechtet, verursacht Leid. Verletzt, tötet. Es fällt mir zurzeit schwer, den Mut zu bewahren und ich rede mit anderen Leuten, denen es ähnlich geht. Einige fragen sich, könnte das jetzt doch das Ende sein? Statt die Sünde der Welt zu strafen, wird Gott Mensch. Er kommt dazu. Er tritt an unsere Seite. Er will uns nahe sein. Das ist Gottes Art von Gerechtigkeit. Statt die Menschheit für die Sünde zu strafen, wird er ein Teil von ihr. Er wird Mensch. Jesus Christus fühlt mit uns. Er leidet mit uns. Er tritt an unsere Seite und beugt sich unter diese Last. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und dann tut Jesus Christus das, was wirklich nur Gott kann. Er stimmt sich gegen die Macht der Sünde und besiegt sie. Er stirbt als einer von uns und dann triumphiert er als Auferstandener. Es geht weiter. Es gibt mehr als das, was wir um uns herum sehen, mehr als das, was wir menschlich für möglich halten. Die Liebe ist stärker als die Sünde. Jesus Christus nimmt Anteil an unserem Leid und gibt uns Anteil an seiner Herrlichkeit. Das ist der zweite Teil dieses fröhlichen Wechsels, von dem Luther spricht. Wir nehmen Teil an der Herrlichkeit Christi. Er stirbt, damit wir leben. Und dann schreibt Paulus, es gibt keinen Unterschied. Da gibt es keinen Menschen, der mehr zu diesem Wechsel beitragen könnte als andere. Es gibt aber auch keinen, der zu sündig ist, sodass dieser Wechsel dann doch noch schief gehen könnte. Es ist allein Gottes Gnade. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Er befreit Menschen aus dem Verhängnis der Sünde, statt sie zu strafen. Und er gibt uns Anteil am neuen Leben. Es geht weiter. Mir bleibt da nichts anderes übrig, als zu staunen, mich zu wundern, dass Gott so ist, zu glauben, zu vertrauen, dass dieser Wechsel wirklich auch mir gilt. Amen.